Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Das Unternehmen Serien Lighting ist eines der renommiertesten Hersteller von innovativen und designorientierten Leuchten. Jean-Marc Dacosta und Manfred Wolf sind die kreativen Köpfe hinter dieser führenden Adresse für Lichtdesign in Deutschland. Ihr beruflicher Werdegang ist geprägt von einer gemeinsamen Vision, herausragendes Leuchtendesign mit technologischer Raffinesse und handwerklicher Perfektion zu verbinden. Willkommen im DDcast, im Podcast des Deutschen Design Club. Wolf und Dacosta setzen in ihrer Arbeit auf klare Linien, hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung. Ihre Designs verbinden Licht und Raum auf eine Weise, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Das Unternehmerduo teilt sich seit 40 Jahren ein Büro und sie führen das Familienunternehmen, wie sie es nennen, gemeinsam. Mit den beiden spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute haben wir im Studio Manfred Wolf und Jean-Marc Dacosta von Serien Lighting. Ich freue mich sehr, dass wir den Termin jetzt endlich hingekriegt haben. Es hat eine Zeit lang gedauert, aber dafür jetzt uminteressanter, weil es gibt auch noch eine Neuigkeit, ein Buch. Und zwar erstmal hallo, wie geht's euch?
Gott sei Dank wunderbar.
Ja, mir geht's auch gut. Ich komme gerade vom Skifahren und davor war ich ein paar Wochen in Kapstadt.
Ihr seht da beide ziemlich gebräunt aus.
Ja, gut, wir hatten eine relativ anstrengende Zeit vor der Messe. Die ist ja noch nicht so lange her, wochenlang. Ziemlich Gas gegeben für diesen Auftritt und diesem, ja, auch das Buch etc., wobei wir da nicht aktiv, nicht so stark beteiligt waren, aber doch immer wieder mal gefragt wurden, ja, wo ist denn das oder wo ist denn dies? Und wir mussten dann da im Keller recherchieren oder dies oder jenes. Also und nach der Messe bin ich dann auch 2 Wochen nach Tenerife gegangen.
Wunderbar, also von wegen Keller. Also der Keller ist ja in einem Haus, ist letztlich deiner Familie, Manfred.
Ja, das ist quasi immer Glück und Fluch zugleich, dass wir schon von Anfang an im selben Gebäude sind, das mein Großvater gebaut hat. Ja. Von daher ist alles, was wir jemals gemacht haben, alle Unterlagen, es ist alles noch da, aber natürlich nicht akribisch abgelegt, ja, in über 40 Jahren. Und das war für das Buch teils sehr mühsam, das da alles rauszukramen. Wenn es nicht mehr da gewesen wäre, hätte man gesagt, naja gut, okay, ist halt weg. Aber so, ja, es muss irgendwo sein.
Es war ja deine Idee oder dein Ansatz, so ein Buch zu machen, aus dem Grunde, weil irgendwann werden wir ja mit dieser Firma ja auch aufhören, auch wenn es uns noch sehr viel Spaß macht und auch ein paar Jahre denkbar noch drin sind und die Energie auch da ist, so, dann werden wir das auch noch fortsetzen. Aber es war deine Idee, dass bevor es dann irgendwann irgendwelche Erben oder sowas übernehmen müssten,
bleibt die ja das manchmal, dann so halbherzig vielleicht machen. Bleibt ja manchmal so, das ist dann plötzlich, macht der Enkel oder die Enkelin sagt dann, ach, was hat er da Tolles gemacht? Ich glaube, ich muss das mal aufarbeiten und dann wird es ja richtig schwierig.
Für eine Lebensaufgabe. Das ist aber sehr spannend. Ich meine, diese ganze Geschichte mit der Familie und diesem Haus und der Großvater war Unternehmer, hat metallverarbeitend, im Kontext dieser damals noch riesigen Offenbacher Lederwarenindustrie auch zugange. Und bei dir, Jean-Marc, gibt es ja eben auch einen gestalterischen, also einen Architekten-Hintergrund.
Ja, mein Vater war Architekt, hat ein Architekturbüro gehabt, zusammen mit seinen beiden Brüdern. Aber auch hintendran auch Unternehmer, auch ein Bauunternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern auch, also nicht so klein.
Also das erklärt schon für mich zumindest zum Teil schon diesen Namen Serien, also was ein industrieller Name eigentlich ist, der ja in einem Zeitpunkt entstanden ist, wo das sozusagen komplett quer lag zum Trend. Also das würde ich vielleicht ganz gerne mal drauf eingehen. Wieso war der Name Serien zu dem Zeitpunkt eurer Gründung eine Provokation?
Ja, weil es war ja genau die Zeit des neuen deutschen Designs, was sich ja im Grunde durch Unikate ausgezeichnet hat. Ja. Also das war im Prinzip so Einzelstücke, die aber medial sehr stark präsent waren. Also in jeder Zeitschrift hat man irgendwelche tollen Einzelstücke gesehen. Und ich war geprägt durch eben die Produktion meines Vaters, wo die Dinge in Serie hergestellt wurden, also die serielle. Und wir hatten von Anfang an die Idee oder den Anspruch, keine Einzelstücke zu machen. Wir wollten das nicht künstlerisch oder kunsthandwerklich angehen, sondern wir wollten das von Anfang an, wollten wir unsere Dinge in den Fachgeschäften sehen. Also wir haben uns während unserer Studienzeit oft hier auf der Berliner Straße, da war noch Bärmöbel, ne?
Interior.
Oder Leptin, da haben wir uns die Nase platt gedrückt und haben gesagt, da haben wir reingeguckt und haben gesagt, da möchten wir unsere Sachen im Schaufenster sehen. Genau, und mit Einzelstücken, da hatten wir kein Interesse dran.
Aber nicht nur das war der einzige Aspekt, diesen trockenen Namen, seriellen Namen einzusetzen, sondern auch, es gab auch teilweise, glaube ich, auch andere Trends. Also wir wollten auf keinen Fall so einen wohlklingenden, italienisch-designmäßigen Namen uns da zulegen, sondern das sollte schon passen. Also auch so regional, deutsch.
Und wir haben ja auch an der Hochschule für Gestaltung eben studiert und die hatte ja unsere Lehrer, die Professoren, die haben ja teilweise kamen ja aus der Ulmer Tradition, ja, und das wiederum war ja sozusagen die Fortsetzung des Bauhauses und das war für uns was extrem Seriöses. Ja. Ja. Und da wollten wir auch seriös weitermachen.
Also es war damals aber eben, ich meine, es gibt verschiedene Hintergründe, die Produktion, die Architektur, eben auch irgendwie das Investment in Architektur, die eben in größeren Strukturen denken, als vielleicht der eine oder andere Designer das zu der Zeit gemacht hat und vor allem eben auch auf einen Zeitraum hin denkt. Also man, so eine industrielle Produktion geht ja immer davon aus, dass man 2-3 Jahre noch existiert und dann irgendwas machen will.
Ich weiß gar nicht, ob das so in unseren Köpfen so bewusst so drin war, ja, also um wirklich da offen zu sein. Ich denke, es war solche Bilder, wie Manfred sie eben geschildert hat, dass wir uns die Nase an den Schaufenstern platt gedrückt haben. Also insofern, dass wir gesagt haben, Mensch, toll, guck mal, diese Produkte, die da drin sind, so, das wäre toll, wenn wir was gestalten, was dann da auch daneben steht oder dazugestellt wird.
Das hat motiviert. Aber dass das langfristig angelegt war, war schon von Anfang an klar. Mich haben Leute jetzt gewundert, das hättest du nicht gedacht, dass sie das 40 Jahre macht. Da habe ich gesagt, natürlich bin ich davon ausgegangen, dass das dass wir das mindestens mal 40 Jahre machen.
Ja. Jetzt gibt es natürlich einen Punkt, wenn irgendwie, ihr seid ja nicht gemeinsam geboren oder so, Geschwister, sondern ihr seid ja irgendwie zusammengekommen. Eure Namen klingen ja auch nicht so identisch. Wie habt ihr euch denn getroffen? Also ich meine, dass da irgendwie eine Programmatik gemeinsam entstanden ist, das sind ja Gespräche.
In den Fluren, Treppenhäusern der HFG in Offenbach. Dort wurden immer die Studienarbeiten vorgestellt.
Genau, das war eigentlich eine gute Entscheidung von der Hochschule, dass die Semesterarbeiten im Flur präsentiert wurden. Und dann ist man da vorbeigegangen. Mhm. Und wir waren nicht im selben Semester.
Ja.
Ja, er war 2 Semester weiter als ich. Und ich habe aber da eine Leuchte gesehen.
Und ich habe seine gesehen, also zuvor oder danach, das weiß ich jetzt so im Detail nicht genau. Also wir haben uns gegenseitig die Entwürfe, sind uns aufgefallen. Sein Entwurf ist mir aufgefallen, mein Entwurf ist ihm aufgefallen. Und wir haben dann einfach angefangen zu schwitzen und uns darüber hinaus dann auch privat zu treiben.
Und man muss sagen, die Arbeitsmöglichkeiten, die Arbeitsmöglichkeiten in der Hochschule waren nicht so, wie sie in der Firma meines Vaters waren. Yeah. Da hatten wir eine eigene Werkbank, da konnten wir immer an die Maschinen ran. An der HFG musste man teilweise warten. Das heißt, wir haben uns dann relativ schnell für den Prototypenbau im Rottgau getroffen und gar nicht an der HFG in den Räumen da gemacht.
Also das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Also weil dieser eigene Prototypenbau in einer total professionellen Metallwerkstatt oder eben auch zumindest relativ professionell.
Ja, sagen wir mal,
okay.
Jetzt mal sehen müssen, ja.
Und du kannst es ihn, glaube ich, auch, oder?
Also bevor ihr irgendwie da sozusagen tätig geworden seid, war die okay und dann nachher war sie hervorragend vermutlich. Aber das war ja, die war ja da. Und da muss man ja fragen, also was hat diese Werkstatt dann im Endeffekt auch an Entwürfen hervorgebracht? Ich meine, es gibt ja einerseits Sachen, die hat man ausgedacht, die macht man dann in der Werkstatt.
Nicht losgelöst von der Werkstatt, auf keinen Fall. Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich hat uns dieses ganze Umfeld, insbesondere natürlich Manfred, der von der Pike auf an da aufgewachsen ist und alles so mitbekommen hat, natürlich haben uns diese technischen Optionen, Metall zu verarbeiten, Bleche, Rohre, Stangen und so weiter zu stanzen und zu biegen und zu schweißen und so weiter. Das hat uns gestalterisch sehr angeregt und motiviert und hat zu einem ganz bestimmten Designstil quasi geführt.
Also man muss sagen, darauf reagiert. Die erste Leuchte von dir, die Lift, die quasi also mit unserer Bekanntschaft entstanden ist, die ist ja, dass 90% dieses Materials war, lag da rum. Rundstahl 5 mm, Blech 1 mm, alles Dinge, die mein Vater verarbeitet hat zu der Zeit. Das heißt, man musste nur ins Regal greifen und konnte da die Stahlteile rausziehen und konnte die dann bearbeiten.
Ich vergleiche das immer ganz gerne. Also ich war zum Beispiel, als Kind habe ich liebend gerne mit Lego gespielt. Das heißt, da hat man auch Bausteine, damals nicht solche komplexen Baukästen, wo man alles draus bauen kann, sondern wirklich reduziert auf Zweier, Vierer, Sechser Bausteine und was weiß ich was. Und daraus mit diesen eingeschränkten Bausteinen irgendwie kreativ zu sein. Also diese Einschränkung, kann man vielleicht sagen, also ich weiß nicht, ob das überinterpretiert ist, aber ich denke schon, es hat geholfen, dass diese Einschränkung...
Wenn man heute ein Raumschiff von Star Wars zusammenbaut, ist es leider keine kreativitätsfördernde Tätigkeit. Und ich habe tatsächlich auch sehr viel mit Lego gespielt. Also wir haben das auch wirklich in großen Mengen gehabt, als Kinder schon. Und das war ähnlich.
Wie viel Kilo?
Ja, es gab so Waschmitteltonnen damals, hatte meine Mutter gekauft, wir waren 7 Kinder zu Hause und es waren 2 Waschmitteltonnen voll mit Lego. Ja. Die wurden immer, wenn es losging, erstmal ausgekippt. Die lagen erstmal auf dem Teppich und dann ging es los. Ja.
Aber hast du auch als Teenager, sag ich mal, in den Sommerferien also in der Firma gearbeitet, sodass du eigentlich wusstest, was da passiert?
Leider nicht nur in den Sommerferien. Okay. Also ich sage immer, mein Vater hat mich da zur Sklavenarbeit rangezogen, also zu allen erdenklichen Zeiten. Ich konnte der Sache eigentlich nur entfliehen. Meine Mutter hatte dann eingefädelt, dass ich nach sie im Jugendheim ins Internat kam.
Du machst jetzt keine Hausaufgaben,
kommst mal rüber. Ja, das war klar, dass es ging gar nicht um Hausaufgaben. Es ging nur darum, jetzt an der Maschine gibt es was zu stanzen. Mhm. Und meine Mutter hatte dann die Idee, mich sozusagen von meinem Vater etwas zu entfernen, damit ich nicht dauerhaft verfügbar war.
Und bist du dann auf der neuen Schule dann eben mit dem Thema Design irgendwie konfrontiert worden?
Überhaupt nicht. Überhaupt nie mit, selbst meine Eltern hatten gar keinen Bezug zu Design. Haben zwar in einem schönen 50er-Jahre-Haus gewohnt, das wurde aber später mit altdeutschen Möbeln vollgeräumt. Also meine Eltern hatten keinerlei Geschmacksbildung, würde ich mal sagen. Also von der Seite aus kam da gar nichts. Es war eher ein Freund, den ich mit der Naht kennengelernt habe, dessen Mutter in Frankfurt wohnt und die einen ganz anderen Lebensstil hatten. Okay. Da waren edle Dinge, die ich nicht kannte. Also mir war das... Und zum Design bin ich nur durch meine Schwester gekommen, weil die hat Architektur studiert und meinte, Design sei doch vielleicht was für mich. Mhm. Dann habe ich gesagt, Design, das klingt irgendwie unseriös. Das klingt irgendwie nach Mode, nach was Kurzlebigem. Ja, aber ich habe dich schon zur Studienberatung angemeldet. Ja, wie? Okay. Ja. Und dann bin ich zur Studienberatung und war erstaunt, dass sich irgendwer die Dinge ausdenkt, die man da so, mit denen man tagtäglich zu tun hat. Das war mir bis dato nicht klar.
Das war genau eine Frage, die ich als kleines Kind schon bei den Autofahrten, die wir immer zwischen Portugal und Deutschland gemacht hatten, auch meine Eltern gefragt habe. Ja, wer erfindet denn eigentlich Auto, das Design oder die Form von Autos? Wer macht das? Ja, das sind Designer, ja. Und mein Vater als Architekt hat immer gesagt, ja, aber Architekten können natürlich auch Design machen. Also vergiss mal das Design. Ja. Er wollte gar nicht, dass ich Design mache. Architekten sind natürlich was viel Besseres als Designer. Und das war bis zum Ende dann auch so ein bisschen so ein Kampf zwischen uns.
Aber du hast ja dadurch, dass du eben im Architektenhaushalt aufgewachsen bist, sicher eben...
Dann, die Prägung war eine andere.
Was Manfred schilderte bei den Freunden oder bei den Eltern der Freunde, dann eben Designmöbel gesehen und du hast sie wahrscheinlich von zu Hause gekannt.
Wir hatten Dänemark-Design-Stühle... Aerosarin, alle, also wirklich lauter schicke Designteile. Also da war ich schon geprägt.
Das Einzige, was mein Vater, der hat ein Faible für Citroën DS, mit dem ich jetzt auch gerade wieder da bin. Ich weiß aber nicht, warum er auf diese Autos verfallen ist, die ja sehr viel mit Design zu tun haben. Das war aber nein, ich glaube nicht. Er wollte einfach irgendwie unkonventionell sein.
Das war damals sehr schick.
Er wollte einfach irgendwie anders sein. So, es war schon auffällig. Und er hat immer Citroën gefahren.
Ja, das passt zu deinem Vater, anders sein zu wollen.
Anders sein, genau. Einfach nicht nonkonformist.
Gut, aber das heißt also, er war eben als Unternehmer tätig, aber er hat eben auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch dich in die Produktion geholt oder deine Brüder. Und hat er selbst auch in der Produktion gearbeitet?
Also natürlich mit an der Maschine. Immer an der Maschine.
Also den Takt angegeben.
Ja, kann man sagen. Also der war ein Schaffer. Mhm. Der hat auch nichts mit Gestaltung zu tun. Meine Mutter hat so ein bisschen, weil auch bei Damenhandtaschenbügeln kann man auch Gestaltung machen. Das hat eher meine Mutter dann tatsächlich gemacht. Die hat dann so Zeichnungen gemacht. Und die das gebaut haben, diese Muster, die hießen tatsächlich Mustermacher. Mhm. Das waren die Mustermacher. Ja, also heute würde man sagen Prototypenbauer, das war Mustermacher. Und die haben sich auch die Dinge ausgedacht. Also sowas wie Design gab es in diesem Feld auch bei Damenhandtaschen gar nicht. Das Wort ist da nie aufgezeichnet.
Das Zeichen habe ich übrigens auch von meiner Mutter gelernt. Die hat mir immer vorgezeichnet und ich habe gern dann immer nachgemacht.
Das heißt, damit hängt ja so ein Begriff aus Offenbach bis Rottgau zusammen, diese sogenannte Bordefeller. Könnt ihr vielleicht mal erklären, was das ist? Weil das ist ja eine Industrie. Und aus was besteht die, diese Bordefeller, und wieso heißt das überhaupt so eigenartig?
Bordefeller ist ja quasi aus dem Französischen eingehässigt, also Portefeuille.
Portefeuille.
Portefeuille. Portefeuille von also das, die Hugenotten waren ja hier ansässig und ist wohl aus der Zeit ist es sicherlich übernommen worden. Es gibt auch noch einen weiter noch abwertenderen Begriff, das ist die Pappsche, also Pappkleber, weil bei der Damenhandtaschenherstellung wird das Leder tatsächlich auf eine Pappe innen drin geklebt und dann wird so eine Innenverkleidung reingemacht. Ja. Das hat man auch gemerkt, wenn man ich bin ja mit meinem Vater öfter zu irgendwelchen Kunden gefahren. Und das roch immer nach 2-Komponenten-Kleber. Ja. Ja. Und das waren die Pappsche. Man ist zu einem Pappschein gefahren. Und Bordefeller, das waren beides Begriffe. Mein Vater hat die auch gerne abwertend verwendet, weil er eigentlich gar keine Lust hatte, für die Leute zu arbeiten. Also er ist immer, dem musste man die Füße küssen, dass er überhaupt irgendwas für einen macht. So, ja.
Mein Pendant war immer, dass ich mit meinem Vater morgens, wenn er die Baubesichtigung gemacht hat, durch die verschiedenen Baustellen, die da liefen, hinterher gedackelt bin und mir das alles angeguckt hat, wie er dann mit den verschiedenen, mit dem Bauleiter oder sonstigen Handwerkern da gesprochen hat.
Wir haben ja vorhin das Thema gesprochen, dass eben diese Werkzeuge oder die Werkzeugmacherei oder überhaupt diese Situation, in der das da war, eben die Entwürfe prägt. Aber ein zweiter wichtiger Faktor sind ja die Leuchtmittel. Also wie prägen denn die Leuchtmittel die Leuchten? Also ich meine, die sind ja natürlich eigentlich, das Leuchtmittel trägt, wird getragen von der Leuchte, aber die Leuchte geht ja in Symbiose damit. Ne?
Es gibt zwei sehr gute Beispiele aus der Anfangszeit. Manfred hat eben schon die Lift erwähnt, die ja so auch von der gestalterischen, von der Konstruktion und von der Gestaltung her durch diese vorhandenen Metallverarbeitungsmöglichkeiten und Materialien geprägt war. Aber die Lift ist auch sehr stark geprägt von diesem damals neu erschienenen Energiesparlampe, nämlich die sogenannte Kompaktleuchtstofflampe. PL
hieß sie von Philips, Dulux hieß sie von Osram.
Ja, also
die war ganz neu, also die kam gerade raus.
Die Herangehensweise bei diesem Entwurf war, dieses Leuchtmittel in die Hand zu nehmen und zu überlegen, wie baue ich da was drumherum. Ja? Und
zwar minimalistisch.
Und zwar war es am Ende letztendlich so, wie möglichst, also den Reflektor möglichst, wie eine zweite Haut gestalten, also so knapp wie möglich. Ist lichttechnisch nicht immer unbedingt das Sinnvollste, so knapp wie möglich am Leuchtmittel zu umbauen. Aber das war so der gestalterische Ansatz oder so.
Das ist ja gerade bei der Lift interessant, weil er vorhin gesagt hatte, dass die eigentlich aus Material entstanden ist, das irgendwie rumgelegen hat und dann eben sich aber sehr, also nah anschmiegt an dieses vorhandene Leuchtmittel, was gerade auf den Markt gekommen ist.
Ja.
Das ist ja ein sehr interessanter Prozess. Also da ist irgendwie kommt ein Leuchtmittel auf den Markt
und da steht Kreativität dazu, klar.
Ja.
Also sich mit den vorhandenen.
Weil ich glaube sogar dieser Bügel, der da um das Leuchtmittel rumgeht, ich glaube, das ist 12x1er Flachstahl, der war da. Der war da, der musste nicht von uns gekauft werden. Der lag da irgendwo rum und diese Stäbe, diese 5 mm Rundstäbe waren auch da und auch diese Flachstahl 3 mm, 3x12 oder 3x10, das war auch da. Das hatte mein Vater für irgendwelche Sachen, die auch an Metallteile dran kamen.
Und die ersten Serien haben wir tatsächlich alle selbst gemacht, also teilweise auch diese Biege- und Stanzwerkzeuge
selbst gebaut. Es gab einen Werkzeugmacher meines Vaters noch, da war einer und da haben wir einfach geguckt, wie der das macht.
Okay.
Und dann haben wir das auch gemacht und dann musste man dann die Schnittplatte musste man halt härten. Da war so ein Heißofen, wo man das heiß macht und dann wird das so Ölhärter. Das ist ein Ölhärter, den musst du dann Öl nachher abschrecken.
Einfachsten Mitteln.
Ja, also da war eine Flächenschleifmaschine da und so.
Das ist eine Top-Metallwerkstatt, also das waren wirklich einfachste.
Aber es hat gereicht, um professionelle Schnittwerkzeuge zu
bauen. Das heißt aber, dass ihr praktisch, also der Vater war noch da und ihr wart schon da? Also das
nee, beim Entstehen war er noch da.
Okay. Okay. Gleichzeitig, also es war noch ein langer Übergang. Mein Vater hat ja schon eine ziemliche Zeit.
4-5 Jahre?
Länger. Der hat auch bis zur Jahrhundertwende hat er produziert. Also ich würde sagen, wir haben ja die Firma 83 gegründet. Mhm. Der war noch gute 20 Jahre da zugange, also oder 15 mindestens, ja.
Also es ging so diametral entgegengesetzt.
Man muss auch sagen, unsere Leuchten sind ja, die allerersten sind fast alle vernickelt. Lag daran, dass mein Vater hatte eine Galvanik mit Nickelbädern. Wenn es jetzt Chrombäder gewesen wäre, wäre es vielleicht Chrom geworden.
Also wenn ich jetzt mich richtig erinnere, war das die Firma von dem Großvater gegründet und auch das Haus gebaut. Also war der da noch irgendwie sichtbar, als ihr angefangen habt?
Also mein Großvater, dieses Gebäude stand mal eine ziemliche Zeit lang leer. Weil es gab in einem Nachbarort in Forschhausen wurde eine viel größere Firma gebaut, damals von meinem Großvater und seinem Bruder. Mhm. Und die sind dann damit umgezogen. Das war ein sehr moderner Betrieb. Und da gab es aber dann einen interfamiliären Streit. Und mein Vater ist dann sozusagen 1968 in dieses Gebäude zurückgegangen, was leer stand. Und mein Großvater wohnte aber immer gegenüber. Mhm. Also der war quasi auch immer präsent dann. Der hat halt nicht mehr da gearbeitet, aber der hat dann immer mal, der kam immer mal rüber und hat... Und
der Geruch war auch präsent. Also und dann immer mit der Zigarre ist er dann durch den Raum gelaufen.
Der hat dann gesagt, hier, das passt nicht oder was?
Nein, der hat...
Zurückgehalten.
Der hat sich zurückgehalten. Der hat es irgendwie beobachtet. Mein Vater hat es ein bisschen mit Argwohn und vielleicht auch mit dem heimlichen Stolz beobachtet, das Ganze, ja. Also... Weil andere haben ihm zugeraten, er soll doch mal seinen Sohn da machen lassen. Weil die erste Idee war ja natürlich, ich führe seine Firma weiter. Aber es war klar, die Offenbacher Lederwarenindustrie war im Umbruch. Das wurde alles ziemlich verlagert, ja, nach Fernost.
Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart kommen, es ist jetzt nicht das Buch, das sich mit der Geschichte beschäftigt, sondern den aktuellen Katalog anguckt. Der ist ja nach Themengebieten gegliedert. Und nicht nach Leuchtensorten oder Familien.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist nicht ganz richtig. Es ist kein Katalog, ich glaube, von dem du da sprichst. Das ist eine Referenzbroschüre.
Okay.
Also eine Sammlung von ausgewählten Projekten.
Ich mich noch gewundert,
Von ausgewählten Projekten, die wir realisiert haben. Ja? Also ist natürlich ein ganz nützliches Instrument, um auch, sagen wir mal, auch eine gewisse Professionalität und Kompetenz zu zeigen, also das und das, allein die Namen für die Projekte, die wir gemacht haben. Also
sprichst du von dieser schwarzen Broschüre?
Ja. Nichts anderes.
Achso, weil es gibt auch einen Katalog, den gibt es auch. Nee, Wandleuchte, Stehleuchte, Tischleuchte gegliedert.
Ja, okay. Aber Georg meinte ganz sicher, also diese verschiedenen Bereiche,
Residential,
Hospitality und so weiter.
Das ist eine Referenz.
Stellt sich auch heraus, dass das die Agenten, die an der Front verkaufen für uns, auch im Fachhandel, aber auch im Projekt und bei den Architekten und so weiter, die sind sehr dankbar um dieses neue Produkt, weil einfach diese Beispiele, wie sowas dann in der Umsetzung aussieht, einfach sehr, sehr, sehr viel mehr erzählen teilweise. Und das Aktuelle kann man sich ja dann auf der Webseite sehen. Und das auf der Webseite die Webseite wird übrigens auch noch in diesem Halbjahr oder im Juni 26 wird die komplett neu gestartet, also eine komplett neue Architektur, anders aufgebaut, viel mehr Funktionalitäten und zeitgemäße Funktionen werden da sein. Das, also das aber, von daher haben wir uns drauf haben wir verzichtet, den klassischen Hauptkatalog zu machen.
Aber wie gesagt, diese Referenzpublikation, die ist eine, unheimlich interessant. Also ja. Weil sie eben jetzt, ich habe das zumindest vorher in der Publikationstätigkeit noch nicht gesehen, eben nach diesen Themenfeldern gegliedert ist. Und wenn man jetzt so ein Themenfeld nimmt, zum Beispiel Hospitäler, die ja, gerade Hospitäler stellen ja unglaubliche Anforderungen. Also ja. Das ist ja etwas, für das ihr euch in eurer bisherigen Tätigkeit so nicht irgendwie formell qualifiziert habt, also wo ihr aber eben in komplexen Zusammenhänge reingeht, also medizinische Zusammenhänge, regulatorische Zusammenhänge.
Das machen aber ehrlicherweise nicht wir, das machen die Planer.
Okay,
wir waren selbst teils überrascht, also ich selbst war von der Broschüre doch beeindruckt, weil ich diese ganzen Projekte gar nicht kenne. Ich bin nicht in der Schweiz und weiß, in welchem Hospitälern unsere Leuchten eingesetzt wurden. Die scheinen da gut reinzupassen, weil wir einen hohen Anspruch ans Produkt generell haben, ja, dass das irgendwelchen hygienischen Ansprüchen genügt und so, das ist vielleicht auch Zufall.
Starke Regularien sind da auf jeden Fall.
Das war ja die Drum, also die da eben
die
auch.
Die Drum zum Beispiel, ja, die ist halt, worauf wir achten, ist, dass da keine kleinen Insekten rein können. Das sind so Sachen, dass, weil wenn man die dauernd abnehmen muss und die verschmutzen, also im Krankenhaus möchte man das nicht haben. Das liegt daran, dass wir einen Anspruch daran haben, dass die Dinge auch pflegeleicht und auch ja, langlebig sind. Also die strahlende Langlebigkeit aus.
Die Tatsache, dass wir da in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnt zunehmend mehr in diese gewerblichen Bereiche reingekommen sind und professionelle Produkte dafür auch anbieten, wie Decken und Wandleuchten für Krankenhäuser, liegt einfach auch daran, dass sich im Handel auch viel verändert. Also der klassische Fachhandel, also wo der Konsument reingeht, also wo der Ladeninhaber nur die Tür aufmacht und der Konsument geht rein und so will so eine Stehleuchte haben oder eine Schreibtischleuchte oder sowas. Dieser Fachhandel ist definitiv rückläufig, verlagert sich in zwei Richtungen. Also einmal das Online-Geschäft, also für diese typ klassischen Konsumprodukte, Steckerware, sagen wir dazu immer, und aber auch Planung. Also auch der flexible, intelligente Fachhändler, der früher nur die Tür aufgemacht hat, ich vereinfache das mal ein bisschen auch in der Definition, der hat jetzt dann weniger, der opfert seine Fläche, die er mietet, dann weniger für Ausstellungsware, die man dann immer kaufen muss und auch Kapital bindet, sondern der hat dann mehr Schreibtische da stehen vielleicht und wo die junge Leute oder junge Menschen da die Planung machen auch und besucht Kunden und so. Also das hat sich verlagert. Und dadurch sind natürlich mehr solche Projekte entstanden.
Und insbesondere auch, also stark auch in der Schweiz.
Das Entscheidende ist aber das Leuchtmittel natürlich. Also früher waren wir ja mit unseren Halogenen, waren wir, also es war ausgeschlossen, wir wären nie in ein Krankenhaus gekommen, weil es viel zu viel Energie braucht. Ja. Ja, so in der Anwaltspraxis oder Anwaltskanzlei oder in der Arztpraxis macht sich das gut. Da ist auch damals nicht ins Gewicht gefallen, war kein Problem. 500 Watt Deckenfluter zu haben und diese Technologie ist vorbei und es gibt nur noch LED und da sind wir sehr weit vorne, glaube ich, weil wir wirklich sehr gute Komponenten einsetzen und quasi plötzlich als Mitbewerber gegen ganz große, die früher nur in diesen Projekten drin waren. Früher gab es nur ganz große Hersteller, die da, also Siemens, Tridonic, Zumtobel, die waren in Krankenhäusern und jetzt sind aber plötzlich unsere Produkte, weil sie vom Energieverbrauch und so durchaus.
Das ist eine große Herausforderung für uns gewesen, auch vom Engineering mit diesen Technologiewandel, sagen wir mal, professionell kompetent mitzumachen. Das hat natürlich auch Jahre auch gedauert. Also ich würd sagen, jetzt sind wir sehr, sehr, sehr gut dabei auch. Also
wie ihr das schildert, ist es ja so, dass eure Standard. Arbeit eben in einer ungeheuren Dynamik stattfindet. Es gibt extrem viele äußere Einflussfaktoren, die da reinkommen, eben der Veränderung des Handels, die Veränderung der Aufgabenstellungen und so weiter. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie ihr prinzipiell mit euren Kunden heute zusammenarbeitet. Also ganz am Anfang habt ihr wahrscheinlich versucht, ein paar Leuchten an einen Fachhändler zu verkaufen, also direkt selbst Würde ich mal annehmen
jetzt. Naja, vor allen Dingen dann relativ schnell auch mit sogenannten freien Handelsvertretern, also nicht feste Reisende, wie man sie nennt, die also eingestellt sind, sondern freie Handelsvertreter. Diese freien Handelsvertreter sind mit dem Aktenkoffer und in verschiedenen Katalogen von unterschiedlichen Unternehmen, unter anderem dann unseres auch, rumgereist und haben den Handel bedient, haben die Leuchten, die Neuheiten etc. da platziert und wurden da provisioniert. Jede verkaufte Leuchte dann über die vermittelten Händler wurde dann an die provisioniert. Da haben wir jetzt vor über 10 Jahren schon her oder ungefähr 10 Jahre haben wir Abstand von genommen und haben jetzt, ich sage immer ganz gerne, also Familienmitglieder, also Leute, die zum Unternehmen gehören und ausschließlich Serienleiting-Produkte an der Front
anbieten. Das liegt an der Komplexität des Themas. Also früher waren ja die Leuchten tatsächlich in Möbelgeschäften zu finden. Das waren unsere Hauptkunden. Und das hat sich ja, und heute ist das, also wenn heute mal in einem Möbelgeschäft noch eine Stehleuchte steht, dann ist es nur, damit die ihre Ausstellung beleuchten, die werden die kaum verkaufen.
Es gibt ja auch irgendwie Leuchten, ich meine, die Zoom ist ja so ein Beispiel, die so einen sehr prägenden, also so raumgreifenden Charakter haben und die unglaublich viel eingesetzt wird in der Gastronomie und so weiter und so fort. Also wie geht ihr denn beim Zoom-Entwurf vor? Also macht ihr jetzt praktisch eine Studie, also wo könnte das hinpassen oder ist es erstmal ein Entwurf, der aus sich selbst heraus entsteht?
Der kommt nur aus sich selbst heraus. Also das ist eigentlich, wir haben mehrere solche Entwürfe. Das Interessante ist, das ist sicherlich unsere auffälligste oder vielleicht die bekannteste Leuchte, aber die hat natürlich lang nicht die Stückzahlen von den unauffälligen Produkten. Die werden ja 10 oder 20 Mal so oft verkauft. Also man sieht die zwar sehr oft, aber das sind nicht unbedingt wirklich erfolgreiche Produkte sind.
Naja, also allein die Lebensdauer dieses Produkts, ja, also schon, über viele Jahre, sehr viele Jahre, da, immer noch so aktiv.
Aber da reden wir von der maximalen Stückzahl pro Jahr von 1.000. Mehr verkaufst du davon nicht. Aber wir haben andere Produkte, da verkaufen wir 10.000 im Jahr. Ja, also das Zehnfache. Ja. Und die weniger, weil sie keinen Verstellmechanismus haben, am Ende sogar weniger problematisch sind. Ja, die sind natürlich
weniger spektakulär. Also ich sage immer zur Zoom, das ist eigentlich unser bunter Hund. Ja. Weil er halt so sehr
und solche Produkte haben wir noch ein paar in der Pipeline, aber wir haben so das Gefühl, dass die Zeit für auch solche Icons irgendwie so ein bisschen vorbei ist. Also mag sein, dass man noch mal sowas ausgraben kann, aber ich sehe es ja selbst, wenn ich in Mailand Messe besuche, eigentlich jedes Jahr, ich habe nicht mehr den Eindruck, dass diese Lust am Design, die es mal in den 80ern, 90ern irgendwie mal gab, die ist irgendwie in der Form nicht, ich spüre das nicht mehr. Also so erlebe ich nicht mehr.
Der Mut fehlt auch einfach, glaube ich, also, weil es natürlich auch ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, bedeutet für uns als kleines Unternehmen eine Investition, die sich also über einen Zeitraum von 2, 3, manchmal noch längeren Raum hinzieht und im relevanten sechsstelligen Bereich liegt. Und dann einfach nur mal so aus Spaß, wie wir das teilweise früher gemacht haben, mal so eine cozy, so eine taillierte 60s angehauchte Leuchte zu machen, das machen wir nicht.
Weil die Anforderungen auch, ich habe gesagt, am Anfang, als wir die Firma gegründet haben, haben wir uns gefragt, ob die Leuchten wohl VDE bräuchten. Da hatten wir schon von gehört. Nein, brauchten die nicht. Also das ist kein Zwang gewesen. Das heißt, wir haben die einfach hergestellt. So bestimmt 10, 15, 20 Jahre lang einfach nur produziert. Heute undenkbar. Das fängt mit Verpackungsverordnung, Elektroaltgeräteregister, Registrierung, EMV-Prüfung, Statistik. Also da hängt so viel dran mittlerweile an einem Produkt, dass das einfach so ein großer Rucksack. Und bevor wir uns den für irgendein nettes Ding aufsetzen, das müssen wir uns genau überlegen. Also das bremst es natürlich auch leider ein bisschen aus, das Ganze.
Ich hatte mit Alfredo Eberli, also auch hier im Studio, vor einiger Zeit ein Gespräch. Und der sprach eben auch über den verlorenen Magie oder diesen... Ja. Weil der war extrem in Mailand sozusagen. Es war sein, wie so ein Fisch im Aquarium, war der in Mailand so. Ja. Und er sagte auch, das ist seit nicht allzu langer Zeit, ist im Grunde da so die Luft raus.
Es gibt noch Riesenveranstaltungen von ganz großen Namen. Was weiß ich, Dedon mietet ein Palazzo, zeigen da aber Zeug, vielleicht mal so Einzelstücke, die so ein bisschen, aber ich besitze kein Smartphone, ja, ganz bewusst. Das heißt, ich kann in die Ausstellung gar nicht rein, weil ich keinen QR-Code scannen kann. Ja. Also ich stehe dann aus und gucke dann da durch das Tor und denke, naja, Gott, so spannend ist es nun auch nicht, weil es ist auch draußen eine Schlange, wo du mindestens eine Stunde stehen musst, bis du überhaupt reinkommst. Und dann sage ich, das gucke ich mir lieber eine Woche später online irgendwo an. Das ist sowieso alles, ist ja alles gepostet. Ja.
Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Also sozusagen, wo geht man heute hin oder wo geht ihr heute hin, um eure Entwürfe zu präsentieren? Ich meine, die Messen sind ja auch auf so einem gewissermaßen absteigenden Ast. Mailand hat nicht mehr die Relevanz. Was sind das für Plätze oder was für Kontexte, in denen es sich wirklich lohnt, dass wir euch im Grunde, wo auch die Gespräche stattfinden?
Wir hatten es ja eben eingangs schon mal ganz kurz thematisiert, bevor hier die Mikrofone eingeschaltet wurden, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Wir haben die letzten Jahre schon auch immer, oder die ersten paar Jahrzehnte, sagen wir mal, die ersten 2 bis 3 Jahrzehnte haben wir schon die relevanten Messen immer besucht. Also Eurolutsche in Mailand regelmäßig, dann die Light & Building in Frankfurt.
Und der Vorläufer, die Weltlichtschau in Hannover, dann mit Kingsley.
Auch sogar los, das, ja. Dann manchmal dann sogar auch, die Möbelmesse in Köln.
Oder auch. In Kortrijk haben wir auch mehrfach ausgestellt.
Diese großen, bedeutenden Design-Möbel- und Leuchtenmessen haben wir also immer regelmäßig besucht. Bis wir vor ungefähr, ich würde sagen, 10 Jahren oder auch vor allen Dingen insbesondere nach den ersten Pandemie-Phänomenen dann gemerkt haben, oh, da passiert jetzt was, wie reagieren wir?
Es war aber vorher schon, waren die Messen schon auf dem absteigenden Ast. Also Mailand haben wir wir haben noch eine Urkunde bekommen, 10-malige Teilnahme, die war ja alle 2 Jahre, also wir waren da lange Zeit. Ja. Und dann hatte sich aber, weil es ja eine Möbelmesse ist, waren die Leuchten eigentlich nur noch dieser dekorative Teil, war noch Teil der Mailänder Möbelmesse. Und da wir ja eher funktional dekorativ sind, also nicht rein dekorativ, war die für uns sowieso nicht mehr so spannend. Wir haben dann uns auf die Light & Building konzentriert. Die war auch immer sehr gut. Aber diese Messe hat in den letzten Jahren dann eben bedingt durch die Pandemie auch an Bedeutung verloren. Und wir haben jetzt aktuell ja ausgestellt, als einer der wenigen namhaften, würde ich sagen. Also selbst unser großes Mitbewerber Artemide, die da immer gesetzt waren, haben dieses Jahr auch nicht ausgestellt erstmals. Das mag daran liegen, dass der deutsche Markt nicht mehr so wichtig ist oder dass generell...
Darauf wollte ich ja hinaus. Das ist ja eine generelle Entwicklung, die nicht nur uns betrifft, also dieses Feststellen, dass solche Messen wirklich in Frage zu stellen sind oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Frage gestellt werden muss. Das ist ja nicht nur bei uns so, sondern insbesondere auch bei den vielen anderen Design-Premium-Herstellern wie Artemide, Floss, Artelucci, Foscarini, Ingo Maurer und wie sie alle heißen, haben ja früher auch auf der Light & Building auch vorgestellt und in Mailand sowieso. Und die sind jetzt wir waren eine der wenigen Hersteller, die nach der Pandemie als erste oder als einzige noch aus diesem Sektor, sage ich mal, teilgenommen haben. Artemide war noch dabei, aber wirklich sehr wenige schon. Also da war das schon so abgebröckelt. Und dieses Mal noch deutlicher. Und wir haben aber diesmal uns entschieden, da mitzumachen. Zum Teil die Gründe habe ich dir vorhin ja genannt, aber das war vor allen Dingen diese 40 Jahre
Jubiläumsausstellung, die bereits im Museum schon stand und die wir so gebaut haben, dass man sie einfach wieder aufbauen kann.
Und wir werden mal sehen, wie das dann so weitergeht. Aber parallel dazu haben wir uns ja ganz bewusst auch entschieden, die kleinen projektorientierten Messen zu besuchen, wie Architect at Work.
Die läuft ja heute zum Beispiel in München. Die läuft nur 2 Tage.
Ja,
die ist überschaubar.
Gestern und heute dabei.
Die Preise sind überschaubar. Man darf auch nur Neuheiten präsentieren. Das kuratiert das Ganze, ja. Also ich habe einen überschaubaren Preis, ich habe einen überschaubaren Raum und ich habe eine überschaubare Anzahl
von Leuten. Ich sage immer, das ist ein sozialistisches System. Jeder hat die gleiche große Fläche
genau,
und darf da nicht die Angebernummer machen.
Genau, und es sind nur so und so viele Leuchtenhersteller zugelassen, es sind nur so und so viele Fliesenhersteller zugelassen, Textilien, da gibt es, die an Wände zum Beispiel kommen, aus jedem Bereich, für Architekten eben interessant, gibt es unterschiedlichste Themen. Das heißt, man geht da nicht wegen Leuchten hin, sondern man geht allgemein wegen Produkten, die im Bau verwendet finden.
Genau, rund um das Bauwesen.
Und das also sind Messen, die wir jetzt quasi regelmäßig bespielen.
Das ist aber im Endeffekt auch wieder Kontext. Also es ist nicht das eine, das Objekt, sondern es ist der Kontext, der ist entscheidend, dass er da mit den Architekten über das Projekt und so weiter redet und nicht über die Leuchte. Nicht zuerst die Wiederherstellung.
Ja, ja. Und wiederum, also da gibt es dann tatsächlich, das Wertvolle an solchen Messen ist, dass wir dann da wirklich neue Kontakte knüpfen mit teilweise sehr interessanten Planern und Fachingenieure etc., auch Bauherren. Aber der Handel ist ja zwar, der schwächelt massiv, das ist ganz klar, aber trotzdem hat er für uns noch eine Relevanz. Also das ist schon, also vielleicht die Hälfte, vielleicht auch mehr als die Hälfte unseres Umsatzes läuft noch über den Fachhandel. Wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht der Fachhandel, der sich flexibel bewegt und auch selbst ein bisschen plant. Und dieser Fachhandel, der erweitert sich ja nicht dauernd permanent, sondern und das ist ja eine relativ feste Anzahl. Und die bedienen wir mit diesen Inhouse-Messen. Also wo es darum geht, eher den Kundenkontakt zu intensivieren, zu pflegen und eine Bindung zu schaffen, eine persönliche Face-to-Face-Kontakt.
Die laden wir zu uns ein, dann machen wir so zweimal im Jahr.
Findet so zweimal im Jahr ungefähr findet so eine Messe statt. Also und der Rhythmus ist frei. Das wählen wir dann nach Bedarf.
Genau, das machen wir, wenn wir Lust haben. Und ansonsten sind wir quasi, was dieses Thema Online-Vertrieb, da sind wir ziemlich old-fashioned. Wir sind durch unsere Vertriebsleute sogar bei den ganz Großen reingekommen, sei es Reuter Bad, also Reuter Bad und Leuchten heißt es ja, glaube ich, bei Connox, bei Ambiente Direct, was zu Connox gehört. Wir haben uns von diesen ganz Großen wieder verabschiedet, wir sind da wieder rausgegangen. Also die beliefern wir nicht weiter aus Gründen der Markenpflege, kann man sagen, weil diese großen Anbieter uns lediglich als Lockmittel haben wollen, die Dinge mit einem hohen Rabatt anbieten, was dem seriösen Fachhandel, mit dem wir ja arbeiten wollen, schadet, kann man sagen, ja, weil die nicht, dass der Onliner so viel verkauft, aber die seriösen Fachhändler werden mit diesen Online-Preisen konfrontiert und müssen dann reagieren. Und wir können aber wenig Druck auf diese großen Abnehmer ausüben, kartellrechtlich. Man redet auch nicht mit dem Eigentümer, man kann nicht an deren Goodwill appellieren, das funktioniert alles nicht. Die einzige Entscheidung ist, mit denen nicht zu arbeiten. Das ist die Konsequenz daraus. Und wir haben auch keinen eigenen Shop, was einige unserer Mitbewerber machen, was dem Handel auch teilweise natürlich zuwiderläuft. Das wollten wir nie. Also wir sind da auf so einem, ich weiß nicht, ob man also das...
Wir haben schon noch ein paar Online-Shops, auch teilweise auch große.
Die wir beliefern, ja.
Die, also ein Beispiel nur aus Hamburg, die Firma Prediger, die auch in verschiedenen anderen Großstädten ihre Dependancen hat. Mit denen funktioniert das prima, weil die einfach sich fair, also eine faire Preispolitik
die,
da
haben. Die müssen
da
das machen, haben. Weil sie eigene Läden
die
haben.
Die
sind gezwungen, also sind kein reiner Onliner, sondern die kennen die Nöte des Handels auch. Und die würden sich ja unglaubwürdig machen, wenn sie in ihrem Handelsgeschäft den normalen Preis nehmen und sagen, online kriegst du das aber 35% günstiger.
Ja, also ich finde das jetzt aber eben auch für die Hörerinnen wirklich interessant, eben in dieses Thema mal einzusteigen. Also wie funktioniert Vertrieb heute eigentlich oder wie verändert sich eben die Vertriebslandschaft? Das ist ja sozusagen die Lebensbedingungen von Design, ist ja, dass sie irgendwie auch vertrieben und verkauft wird. Ich muss aber an der Stelle jetzt einfach aus Zeitgründen sozusagen dieses Thema abschließen. Ich mache jetzt eine ganz kurze sozusagen so eine Art Mini-Version von diesem Alles ist gesagt, irgendwie Zeit-Podcast-Frage, Gegenüberstellung. Es gibt immer zwei Begriffe und ihr sagt irgendwie jeweils den einen, sagt ja oder nein, beziehungsweise nehmt den einen Begriff oder den anderen Begriff. Das sind Begriffe, die im Gespräch aufgetaucht sind, sowas wie Artemide oder Floß. Und da würdet ihr dann, ich frage dann irgendwie hin und her und ihr entscheidet euch dann für, was ist euch besser oder lieber oder
also,
wichtig.
Lieber ist. Genau, also entweder ja. Oder lieber Artemid oder lieber Floss.
Genau,
also so. Was wir besser finden.
Ja, gut. Genau.
Das ist leicht zu beantworten.
Das sind nur sechs Fragen.
Relativ leicht zu beantworten, finde ich so.
Ich frage dich jetzt erstmal irgendwie Madrid oder Mailand?
Madrid.
Und bei dir, haben wir gerade gehabt, Artemid oder Floss?
Ja, lieber Floß. Ja.
Warum?
Die waren immer etwas weniger kommerziell ausgerichtet, sagen wir mal. Und die waren uns näher, würde ich sagen, so gefühlt. Ja.
Unbedingt, ich muss dazu auch was sagen. Der hätte es genauso geantwortet. Die halten zum Beispiel, also das ist wirklich vorbildlich, die halten an uralten, vielleicht auch kommerziell nicht mehr so verkäuflichen oder erfolgreichen Modellen fest. Also,
die gibt es immer noch, ja. 30
eine enorme Treue zu dem, was sie, wo sie sich mal für entschieden haben. Und das finde ich schon vorbildlich. Also schon,
obwohl wir den Herrn Gismondi mal persönlich kennengelernt haben. Wir sollten sogar mal Design für die Firma Artemide machen und haben die sogar mal besucht in ihrem damals und haben da Entwürfe vorgestellt.
Es ist ja auch nicht eine Entscheidung gegen Artemide. Also ich würde nicht sagen, Artemide ist eine blöde Firma. Artemide ist eine prima Firma.
Ja klar, das geht um eine gewisse Priorität, die kann auch spontan sein.
Ich würde bei Mailand oder Madrid würde ich natürlich Mailand sagen. ich kann aber auch kein Spanisch. Ich kann ein bisschen Italienisch und hier ist es, glaube ich, eher umgekehrt.
Ich bin von dem leider verstorbenen Inhaber der Firma Punto Los inzwischen damals in Barcelona und dann auch in Madrid und so eingeladen worden, war da unterwegs und war ganz begeistert. Das war jetzt so eine spontane.
Jetzt frage ich euch, die ist jetzt einfach beide. Die nächste Frage ist Tobias Grau oder Ingo Maurer? Fangst du mal an, du sagst dann auch was zu.
Ja, natürlich Ingo Maurer, der Lichtpoet, einfach so von der ganzen Geschichte. Und auch, ich finde es schade, wie sich, ich finde es interessant zu beobachten auf jeden Fall, also wie sich auch Tobias Grau jetzt weiterentwickelt. Es gab einen Generationswechsel, das machen die zwei Künstlersöhne jetzt weiter. Und das bewegt sich in eine Richtung, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, oder ohne das jetzt zu bewerten. Ja. Also Ingo Maurer, toll. Ich finde es auch super, dass die Firma Foscarini übernommen hat und sagen wir mal, dass diese
Kulturgut weiterpflegt.
Kultur fortsetzt und teilweise ganz in seinem Sinne, glaube ich, fortsetzt,
was
ich
so gesehen habe.
Sehr schön. Machen die gut. Also okay, Ingo Maurer, ja.
Willst du noch was dazu sagen oder ist damit beantwortet?
Wir waren als das erste Mal, als er Ingo in Mailand Yaya Ho präsentiert hat, in einem kleinen Eck, eigentlich so wie der Architekt at Work hat, der so
war, 2 Meter
und war über die Ecke begeistert, wie ein kleines Kind ist er da rum und hat uns das erklärt und so. Also er war so begeisterungsfähig.
Da gibt es auch so viele andere Situationen, wie er in Köln in der Brücke, da diese
Deutzer Brücke,
die diese Ausstellung gemacht hat und mit einem Anorak bei Minusgraden draußen stand, mit seinen über 70 Jahren noch begeistert, da diese Ausstellung quasi die Leute vor der Tür eingeladen hat und solche Sachen. Ja. Oder ich war ja auch einmal in New York in seinem Showroom und so. Er ist einfach ein toller Typ gewesen.
Ich kann mich nur an ein Tischtennisspiel mit Ron Arad und ihm erinnern in Mailand. Da haben die irgendwie
bei Krizia. Der war ja mit Ron Arad, hat er oft zusammen ausgestellt. Ja.
Das war ganz witzig, das waren beide nicht schlecht.
Ja.
Gut, jetzt haben wir noch ein paar Fragen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Und zwar ist die nächste Frage, wäre dann Achille Castiglioni oder Richard Zappa?
Naja gut, Castiglioni ist schon, finde ich,
auf jeden Fall auch, würde ich auch sagen.
Also für mich wäre das eben auch schwer zu entscheiden, weil es sind unterschiedliche Charaktere.
Ja. Bei Richard Zappa denke ich einfach nur erstmal so spontan nur an zwei Produkten. Die geniale Tizio, toll. Und die Alessi Espresso-Kanne.
Und die Olivetti natürlich, die Rechenmaschinen und so, die waren ja auch von ihm. Aber da gibt es auch Zappa, glaube ich.
Okay. Aber Castiglioni war...
Ja, ist für Leuchten bedeutender. Ja.
Gut, jetzt haben wir noch zwei, nämlich Michele De Lucchi oder Matteo Thun.
Uiuiui, die sind, glaube ich, beide nicht so wirklich auf unserer Linie. Weil
Michele De Lucchi mit seiner Tolomeo, fantastischer Entwurf.
Michele De Lucchi, stimmt, ja. Aber Matteo Thun war ja so in diesem, Memphis-Strom damals, in der Dinge, für die wir, bis heute kann ich den Dingen nicht so viel abgewinnen. Also das, was Sotsas gemacht hat zum Beispiel, das war ich nie ein Freund von, laminierte, verrückte Farben kombinieren mit irgendwelchen abstrakten Geschichten. Da war ich kein Freund von. Und Matteo Thun
war ja für ihn auch eher eine Entspannungsübung. Also wenn er so seriöses Design für Olivetti oder sonstige Dinge gemacht hat.
Ja, also kennt ihr den Look.
Wenn ich, der Matteo Thun hat vor einiger Zeit so ein sogenannten Index-Book rausgebracht, sehr ähnlich wie euer Buch, wo ungeheuer viele, also so mal so ökologische Holzbaustrukturen drin sind, die er in den letzten Jahren gebaut hat, die man überhaupt nicht im Kopf hat.
Das kann sein.
Der hat sich also komplett in diese Richtung entwickelt, so alpenspezifische Materialien. Mhm. Wobei mir geht es also in Bezug auf seine Frühzeit genauso
wie euch. Ja, wir sind auch nur auf dem Niveau da informiert, glaube ich. Also diese aktuellen Entwicklungen,
von denen ich auch nicht,
ne? Kenne ich überhaupt nicht.
Ja. So, die letzte Frage, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, es war, wären euch beide See oder Berge?
Ja, See, also wandern, ich gehe gar nicht wandern. Ich bin gerne am See, mache gerne Urlaub in Kärnten. Da sind auch Berge, aber auf die gehe ich eigentlich nicht. Ich bin immer unten am See, am Milchstädter See.
Da gibt es massenhaft Seen, glaube ich.
Da gibt es 800, glaube ich. Da gibt es relativ viele Seen und ich bin auch gerne am Meer. Ja. Also Berge ist nicht mein Favorite, obwohl ich gerade ja eine Woche Skifahren war, direkt am Eiger, direkt unterhalb unterhalb der Eiger Nordwand. Also zum Skifahren gerne Berge, weil es geht im See nicht, weil Wasserskifahren mache ich nicht.
Aber zählt der Atlantik auch zum See, zu den Seen?
Ja klar, das ist also der Atlantik ist in dem Sinne die See,
genau. Dann, nicht der See, sondern die
dann
See.
Dann bin ich auch auch wenn ich sehr gerne wandere und das auch immer wieder mache, auch in ziemlich große Strecken etc. Aber ich bin fürs Wasser.
Ja. Gut, jetzt unsere Abschlussfrage ist ja die berühmte, irgendwie, was ist gut? Das haben wir ja in jeder Sendung gefragt, seit 6 Jahren. Also ihr könnt vollkommen offen beantworten, also was ist gut im Sinne von, was ist moralisch gut oder was schmeckt gut oder was tut gut. Das hat sogar mal jemand beantwortet, irgendwie gut im Sinne von dem Substantiv. Also da wurde auch schon irgendwie
eine Antwort. Das Gute.
Ja, genau, das Gut.
Das Hofgut.
Ja, kannst ja sagen, Hofgut ist
das
gut.
Das Hofgut wäre es nicht bei mir.
Es kommt aus dem Motto von unserem, also vom DDC, eben, was ist ja dieses, was ist gut? Und es ist eine interessante Frage und man kommt eigentlich, wenn man spontan anfängt, immer zu einem guten Ergebnis.
Also als aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, alles das, was eine gewisse Nachhaltigkeit, eine Langlebigkeit hat, finde ich gut. Also was eine Gültigkeit hat. Also das, ich liebe Königsberger Klopse schon vor 30 Jahren, so als junger Mann habe ich das gemocht und bis heute finde ich das einfach ein tolles Gericht oder so. Das gilt natürlich auch für gute Produkte, die genau. Also nicht an Qualität verlieren.
Ich würde das auch so bestätigen. Wir haben uns, glaube ich, in den 80er Jahren kennengelernt. Was fuhr ich damals? Ein Citroën DS Break, ein Kombi. Mit was bin ich jetzt gerade unterwegs? Mit einem Citroën DS Break. Das ist gut. Das ist gut, dass ich seit 40 Jahren dasselbe Auto fahre oder denselben Typus fahre oder das immer noch gut finde und eigentlich auch gar nichts anderes haben möchte.
Mhm. Ja? Das ist auch gut, dass du in der Lage bist, so ein Auto komplett auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen.
Und in der Ökobilanz ist alles das, was nicht neu produziert werden muss, sogar für mich auch toll.
Das ist nicht
ich bin mit dem Fiat 500 Voll-Elektro-Auto hier und liebe das gerade auch.
Also für mich ist es gut, dass ich total unabhängig bin. Ich brauche niemanden, um mobil zu sein. Man muss bei mir keinen Fehlerspeicher auslesen.
Ich muss vorhin auf dich warten, ob du nicht vielleicht doch mit mir fahren musst.
Ja, weil ich mit der Arbeit nicht fertig geworden bin. Nicht, weil es an den Fähigkeiten gemangelt hätte oder ich eine Werkstatt gebraucht hätte.
Ja, man, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo man einfach weiterreden könnte. Also was für einen Vertrieb, da musste ich es ein bisschen abwürgen. Es gibt die ganze Entwurfsfragestellung, die Kooperation, Interaktion mit Architekten, mit Planern, also mit auch anderen Produzenten. Aber ich denke, das ist für die Hörerinnen, glaube ich, ein ganz... Also aufschlussreiches Gespräch ist, weil diese Vielfalt über diesen sehr langen Zeitraum im Grunde immer darin bestand, offen zu sein für die Veränderungen und darauf einzugehen, die aufzunehmen.
Es wäre vielleicht mal auch interessant, vielleicht das Thema des Entwurfsprozesses, also weil du vorhin sagtest, auch Studenten und so weiter hören sich diese Sendung gerne an, also das ein bisschen zu vertiefen. Also was hat sich gegenüber früher
das kann man gerne noch mal machen, also.
Heute verändert? Wie ist heute so für uns jetzt als Inhaber und Gestalter und Ingenieur und Entwickler anders geworden und zwar massiv anders geworden. Also das würde ich schon
interessant finden. Das kann ich jetzt einfach anbieten, dass wir da im Herbst vielleicht nochmal drüber reden. Also ich finde das sehr interessant. Ja, weil wir haben ja im Hartmut Essinger, wie gesagt, auch 3 Sendungen gemacht. Das lohnt sich an der Stelle über den Entwurfsprozess zu reden, weil er in der Tat, wir haben es ja vorhin gehabt, teilweise angeregt war von den Werkzeugen. Er war angeregt von den Leuchtmitteln. Ja. Er war angeregt von den Gesprächen mit Architekten. So.
Ja, gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Wir hatten einen Designer vor 2-3 Tagen zu Besuch. Der hat uns ein Produkt vorgestellt und er hat einen wunderbaren Prototypen gebaut. Und den konnten wir uns anschauen. Dann haben wir ausprobiert. Das hat uns begeistert. Wenn wir mit einer 3D gezeichneten,
dann hat
das hat nie diese Wirkung.
Ja, aber das Erste, was ich von ihm da gesehen habe, war eine, ein, 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 äh, eine Simulation, eine 3D-Simulation, ein Film.
Die habe ich nicht gesehen, okay.
Ja.
Da hattest du einen Vorsprung.
Ja, wir haben jetzt auch im BDC Campus, wo ich ja dieses Programm leite, also dieser großen Ausstellung, die im Juli anfängt, haben wir eben auch möglichst original analoge Prototypen drin, sogar einen sehr großen, also von diesem Hyundai Mara-Projekt. Also es ist praktisch ein Fahrzeug für den ländlichen Raum, für den Transport, also autonomes Fahrzeug, das eben Lasten und alte Leute transportieren kann. Und so ein Ding musst du einfach da haben. Also das gibt überhaupt keinen Sinn, das kann man nicht vermitteln mit einem Bild oder mit irgendeiner VR. Das wenn man da eben in diesem Originalgröße, das ist ein ziemlicher Apparat in der Ausstellung.
Das ist da, worauf ich jetzt hinaus wollte, weil ich glaube, dass heute viele Entwurfsprozesse nur noch am Rechner ablaufen und das kann eine KI, das ist relativ beliebig und ich glaube, man muss diese Dinge wirklich in der Hand halten können. Oder
ja, ich bin Fan von Prototypen, von was man anfasst.
Bei Licht sowieso, also Licht lässt sich nicht simulieren. Das ist einfach so. Das muss man. Reflexion innerhalb des Leuchtkörpers, so, da braucht es einen Prototypen.
Ja gut, also wenn das jetzt sozusagen der Ausgang des Gesprächs ist, dass wir eben im Herbst oder im Winter, also weil wir haben schon einiges von voraus geplant, ein Gespräch über den Entwurfsprozess führen, wäre ich also Feuer und Flamme, weil das ist ein Riesenthema, mit dem sich eben auch gerade Studierende furchtbar rumschlagen.
Denke ich mal.
Wo es die unterschiedlichsten Vorurteile gibt, was man am besten macht oder nicht macht. Und da könnte man eben sowohl eure Praxis beleuchten, als auch das, was momentan eben gemacht
wird. Machst du eigentlich sowas, dass du dann vielleicht noch zwei weitere Teilnehmer einlädst und man das hier so zu viert quasi wie so eine Dialog führt?
Kann man machen.
Also
ein Streitgespräch,
also für und wieder. Ja, der eine macht es nur digital, der andere macht nur Prototypen. Ja,
das so. Können wir gerne machen.
Zum Beispiel, ich denke da nur spontan.
Müsst ihr aber sozusagen mitmoderieren.
Alles klar.
Und wenn wir da jetzt noch zwei also andere, auch jüngere, wie auch immer,
orientierte
dabei hat, dann würden wir das Thema wirklich mal so packen mit der Zange.
Finde ich interessant, da können wir auch was lernen vielleicht.
Ja, da könnt ihr mal einen Vorschlag machen. Also wie gesagt, ich kann euch jetzt anbieten, dass wir das eben im Herbst irgendwann Frühwinter machen. Können wir es einfach einplanen.
Wenn die Skilaufen bist.
Sehr gut.
Ich bin im Herbst in Skilaufen.
Okay. Alles klar. So, vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Dann danke für das Gespräch.
Ja, danke auch, Georg. Alles klar.
Manfred und John Mark sind sicher eine Ausnahme, aber irgendwie auch ein Vorbild für die verantwortungsvolle Entwicklung eines Unternehmens, für die Begeisterung an Technik und für eine sichere Hand bei allen ästhetischen und formalen Fragen. In der kommenden Woche treffen wir dann auf Lynn Witzel, Nina Neusitzer und Annette Bertsch. Die drei haben zusammen mit zahlreichen anderen Frauen, größtenteils aus dem DDC, die Konferenz Learn and Burn Day for Female Networking im Rahmen der Frankfurt Rhein-Main World Design Capital 2026 auf die Beine gestellt, für die sehr großes Publikumsinteresse besteht. Im Gespräch könnt ihr mehr über das Projekt erfahren. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure TDCast-Redaktion.